Herz.
Ich räume noch ein bisschen auf. So.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Bei diesem heißen Sonntag, dass ihr gekommen seid. Ich habe gedacht, manche würden vielleicht lieber ausschlafen oder an den See fahren oder Klimaanlage suchen. Aber wir sind hier in der Gegenwart Gottes und ich finde, das ist wirklich ein Vorrecht auch. Wie wir auch gerade gehört haben mit Israel und anderen Regionen oder Sudan, Nigeria. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass wir Sonntag zusammenkommen dürfen. Und ich finde es auch gut, dass wir uns an den einzig wahren Gott an diesen wenden und halten, wie wir auch gesungen haben. Das Einzige haben wir vorhin gesungen. Das Einzige, was ich brauche, bist du, haben wir zu Gott gesungen. Das Einzige. Wenn man sich das so vor Augen hält, das Einzige, was ich brauche, bist du, das ist schon eine harte Aussage, wenn man es ganz konsequent durchdenkt. Und das ist auch so das Thema heute, was ich so auf dem Herzen gelegt bekommen habe. Ich habe ja letzten Monat Verkündigung gehabt über die Emmaus-Jünger und wie Jesus die Schriften ausgelegt hat. Und da sagt Jesus ja auch, dass die Schriften von ihm, die Propheten und die Schriften von ihm zeugen. Und für viele ist das sogenannte Alte Testament wirklich alt, weil es ist einfach alt und was will ich da schon mit anfangen und was sagt es mir im 21. Jahrhundert? Und heute nehmen wir uns die Zeit und ein paar Blicke und ich hoffe auch und denke auch, dass ich bin überzeugt, dass Jesus auch diese Worte gebrauchen wird, um in dein Herz hineinzusprechen. Mit Worten, wenn wir sie lesen, da wären wir vielleicht einfach rübergegangen, hätten gedacht, ach, das betrifft ja vor allem die alten Zeiten, Israel, was sagt das schon mir? Wir schauen in das Buch Jeremia rein, was so nebenbei von der Anzahl der Worte das längste Buch der Bibel ist. Ich habe es nicht gezählt, aber es sind über 33.002 Worte, das längste Buch der Bibel. Und wir wollen ins zweite Kapitel hineinschauen. Und da haben mich letztens vor ein paar Wochen, vor allem der Vers 13, die Worte darin so betroffen gemacht, dass ich mich dann auch näher mit diesem Kapitel beschäftigt habe. Wir werden so die Verse bis dahin durchgehen und lesen möchte ich schon einmal, wo es im Vers 13 des zweiten Kapitels Jeremia Prophet heißt, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauene Brunnen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Passt auch gut zu der heißen Jahreszeit. Es geht um frisches Wasser, es geht um die Quelle, es geht um das wahre Leben. Und den Vers, denke ich, haben viele von euch auch schon gehört oder gelesen. Aber was bedeutet er ganz konkret für mein Leben? Was bedeutet er ganz konkret auch für mich? Und ich möchte euch mitgeben, ihr werdet vielleicht einiges, was ihr jetzt heute hört, denken, das habe ich doch schon oft gehört. Mir ging es so, und ich hoffe, dass das nicht nur eine Sache des biologischen Alters ist, sondern einfach auch, sage ich mal, der geistlichen Reife, der Weisheit des Hörens auf Gott, dass wir in ihm wachsen und sehen und erkennen, Gott, du bist wirklich das Einzige, der Einzige, den ich brauche. Und mit dir steht und fällt alles. Es ist nicht das Leben, was alles aus außen herum, um mich zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken ist, sondern du bist es, die einzig wahre Quelle. Kurz zur Einführung, der Prophet Jeremia lebte ungefähr so im 7., 6. Jahrhundert vor Christus. Er war Prophet, vor allem zur Zeit Josias, ab dem 13. Regierungsjahr, dann auch seine Nachfolger von Joahas und Joachim bis hin zu Zedekia. Und es heißt bei ihm im Vers 10 im ersten Kapitel, siehe, ich setze dich an diesem heutigen Tag über Völker und Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, zerstören, verderben sollst und um zu bauen und zu pflanzen. Ich setze dich am heutigen Tag über Völker und Königreiche. Und es hat zumindest zu mir gesprochen, über Völker und Königreiche. Es war nicht nur für die damalige Zeit das Wort Gottes. Das Wort Gottes, was Jeremia empfangen hat von Gott, der das natürlich hinterfragt und zweifelt und sagt, das glaube ich so nicht, was in der Bibel steht, für den ist kein Thema. Aber wenn wir durch Gottes Geist überzeugt sind, es ist Gottes Wort und sein Heiliger Geist inspiriert diese Schrift, dann sagt er auch in diesem Vers, im ersten Kapitel, die Worte damals waren für Königreiche und Völker. auch für unsere heutige Zeit relevant. Auch für uns sind sie das Wort Gottes und sagen dir in der heutigen Zeit etwas, was Gott uns weitergeben möchte, was ihm auf dem Herzen lag. Übrigens, wenn ihr auch so den Jeremia lesen solltet, weil ihr es dann so angesponnen seid, sagt, da will ich doch mehr forschen. Es ist manchmal seltsam beim Jeremia-Brief, weil nicht alles chronologisch ist. Also für jemand, der denkt, es fängt bei A an und geht B, C, D und so weiter bis Z, das ist beim Jeremia nicht so. Und gerade bei Dialogen, da gibt es manchmal Kapitel 7, 8, 9, 10, 11, da sprechen mehrere Leute, ohne dass es heißt, es spricht der und der, es spricht der und der, sprechen miteinander. Aber wenn wir uns darauf einlassen und sagen, Geist Gottes, offenbare du mir das Wort, auch heute Kapitel 2, was es für mich relevant bedeutet, dann ist es ein großer Segen. Auffällig ist schon in den ersten Versen, Kapitel 2, das Wort des Herrn kam zu mir. Und dann sagt es, Kapitel 2, Vers 2, so sagt der Herr. In Vers 4, hört das Wort des Herrn. Vers 5, so sagt der Herr. Wenn ich heute die Worte weitergebe und uns mit Gottes Gnade eröffnen möchte, möchte ich euch sagen, es ist Gottes Wort. Gott hat damals über Jeremia zu dem Volk und zu den Völkern gesprochen. Es sind nicht irgendwelche erfundenen Wörter, es sind die Worte Gottes. So spricht der Herr. Und möge Gott diese Worte nehmen und durch seinen Geist in dir, in ihnen, genau das bewirken, was ihm auf dem Herzen mit ihnen auf dem Herzen liegt. Das wünsche ich ihnen, das wünsche ich uns. So spricht der Herr. Geh hin und predige öffentlich in Jerusalem und sage, so sagt der Herr, ich denke an dich zurück als treues junges Mädchen und liebe Braut, als du mir in der Wüste folgtest und im Land, wo man nichts sät. Als Israel dem Herrn heilig war und seine erste Frucht. So diese Liebeserklärung Gottes finde ich so überwältigend. Ich denke an dich zurück als junges Mädchen, als junge Frau, völlig verliebt in Gott und so treu und hingegeben. Man könnte heute sagen, die Honeymoon-Zeit, Flitterwochen, die ersten Woche hoffentlich bei manchen Jahre in der frischen Ehe und völlig begeistert auf beiden Seiten. Und da denkt Gott zurück, so war es mit dir, Israel. So war es mit dir, Juda. So war es mit dir. Das war eine super tolle Zeit. Und Treue war da und Liebe war da und du folgtest mir nach. So ging es los mit Israel. Treue, Liebe und Gehorsam, sie folgten Gott. Und wie geht Gott jetzt mit diesem Israel rum? Weil der Prophet Jeremia hat ja vor allem immer, und das ist etwas, warum manche, glaube ich, einen großen Bogen um Jeremia machen, geschweige denn, wenn sie hören die Klagelieder Jeremias, denken sie, ich habe ein hartes Leben genug, ich brauche nicht noch Jeremia, geschweige denn die Klagelieder Jeremias. Weil Jeremia viel Gericht gebracht hat und Warnung und Aufruf zur Buße. Aber was immer wieder kommt bei Jeremia, die Gnade Gottes, wenn ihr umkehrt, dann geschieht Großartiges. Dann gebe ich euch die Chance zu etwas Neuem, zum Wiederanfang, zur Liebe, Vergebung, Treue, Hinwendung. Gott hat nie gesagt, es ist jetzt ganz aus. Jetzt ist Schluss, Scheidung. Kannst du jemand anders suchen. Gott hat immer wieder geworben und geworben und um Israel seine Liebe gesucht. Und da finde ich so schön, diese Zuwendung Gottes zu Israel. Du treues Mädchen, liebe Braut, der du mir in der Wüste folgtest. Hört das Wort des Herrn, ihr vom Haus Jakob, alle Sippen vom Haus Israel. So sagt der Herr. Und es kommt diese Zuwendung Gottes, in einem Psalm heißt es auch, glaube ich, Psalm 18, dass Gott sich uns ganz zuwendet, auf Augenhöhe, sich beugt vor uns. Da heißt es nun Vers 5, was haben denn eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir abwichen und den unnützen Götzen nachliefen und so zunichte wurden? Und vielleicht spricht es auch in dein Leben, wenn du so vielleicht manchmal Unverständnis Gott gegenüber hast, Fragen, vielleicht sogar Vorwürfe, Klagen, wie auch immer. Gott kommt erstmal, nimmt dich ernst und sagt, was ist denn geschehen in deinem Leben? Was habe ich denn, sagt Gott, was habe ich denn getan, dass du jetzt Grund hast, wütend auf mich zu sein? Und das finde ich bewegend, dass dieser allmächtige Gott, der spricht und es geschieht, der die Macht hätte, mit einem Augenzwinker, mit einem Atemzug, mit einem Wort und die ganze Menschheit wäre vernichtet. Das ist dieser allmächtige Gott. Aber dass dieser Gott kommt zu dieser inzwischen treulos gewordenen Frau und nicht gleich sagt, es ist aus und vorbei, sondern sagt, was habe ich denn getan? Was ist es denn in deinem Leben, was dir jetzt Anlass gibt, mir Vorwürfe zu machen, mich anzuklagen, mich zu verlassen, treulos zu sein? Und das möchte ich auch uns zusprechen. egal welche Krise Sie haben, welche Herausforderungen in Ihrem Leben, welche großen Fragezeichen in Ihrem Leben, dass Sie das dennoch Gott bringen dürfen. Und dass Gott sich darüber freut und Gott mit Ihnen ins Gespräch kommen möchte. Er kommt zu dir, er kommt zu Ihnen und sagt, was habe ich denn getan? Liegt es an mir? Was ist denn da? Und dann heißt es, sie sagten, wo ist der Herr, der nun aus Ägypten führte und in der Wüste leitete, im wilden, ungebahnten Land, im dürren und finsteren Land, in dem Land, in dem niemand durchzog und kein Mensch wohnte. Ich brachte euch ein gutes Land, damit ihr seine Früchte und Güter esst. Und als ihr hineinkam, verunreinigtet ihr mein Land und machtet mir mein Erbe zum Gräuel. Ist es nicht auch in unserem Leben oft so, wie es hier symbolisch auch oder ganz tatsächlich für Israel so beschreibt, auch in unserem Leben, als die Wüstenzeit war, der Hunger, der Durst, die Feinde, die Angriffe, die Sklaverei, Ägyptenland, all die Not, da war nicht die größte Herausforderung, Gott dem Rücken zu kehren. Los ging es, lesen wir hier Vers 6, als sie in das gute, verheißene Land kamen. Und ganz ehrlich, da strecke ich mich als erstes, super, keine Probleme, brauche ich doch keinen Gott. Gesundheit, Geld, Sicherheit, vielleicht noch Freizeit, Urlaub, Glück, Familie, Tutti Frutti, alles im Griff, alles wunderbar, keine Probleme außenrum. Dann ist vielleicht Gott noch irgendwo am Rande. Aber ist er dann genauso in meinem Fokus, genauso in meinem Herzen, genauso vor meinen Augen? Habe ich dann die gleiche Leidenschaft, das Suchen nach Gott, das Streben nach Gott, das Fragen nach Gott? Und genauso hat es Israel erlebt, getan, und genau das sagt Gott. Er beschreibt es erstmal. Als sie in der großen Not wart, natürlich haben sie auch das goldene Kalb und manche andere Dinge getan. Aber richtig krass, mit dem Unglauben ging es los, als sie sagten, ja, die Feinde sind zu groß, das wird nichts, wir brauchen keinen Gott. Sie bauten dann die Höhlen, sie beteten Götzen an, sie suchten sich andere Quellen, nicht mehr Gott. Und das spricht auch zu meinem Herzen zu sagen, ja, Gott, wenn du mich segnest, bei all dem Segen, möchte ich vor allem an dir festhalten. Der Einzige, den ich brauche, bist du. Der bist du, oh Herr. Selbst die Priester sagten nicht, wo ist der Herr? Die für das Gesetz zuständigen, die Hirten, achteten nicht auf. Und die Hirten führten die Leute von mir weg. Und die Propheten weissagten durch Baal und hingen an den unnützen Götzen. Da möchte Gott uns wirklich warnen und auch sagen, gerade wenn wir Phasen haben, in denen es uns richtig gut geht und denkt, es ist doch alles im Griff. Es geht so schnell, dann hörst du vielleicht die falschen Verkündigungen, dann liest du die falschen Bücher, bist auf den falschen Kanälen unterwegs und gibst sie mit falschen Menschen und du denkst, es passt doch alles, es ist alles in Ordnung. Es stimmt doch alles. Sie nennen sich Priester, sie nennen sich Hirten, sie nennen sich Propheten, auch in der heutigen Zeit, große und kleine Propheten, die alles Mögliche verkündigen. Die Frage ist, bin ich an Gott dran? Israel, wo warst du in der Zeit? Warst du an mir dran? Und sie dachten mit all den falschen Propheten, falschen Hirten und falschen Priestern, das stimmt doch alles. Das Konzept, die Struktur, das Äußere passt. Aber sie lagen daneben. Und dann kommt es wie zu einer Gerichtsverhandlung, dass Gott mit Israel sagt, darum muss ich noch immer mit euch und mit den Kindeskindern rechten, sagt der Herr. Und das kann man uns vorstellen, vielleicht wie so eine Art Scheidungsgericht. Es gibt einen Richter, den Bräutigam und die Braut. Und dann sagt er, geht doch hin in die Inseln Kittim und schaut, und sendet nach Kedar und passt genau auf und schaut, wie es dort zugeht. Ob die Nationen ihre Götter auswechseln, obwohl sie doch keine Götter sind. Und mein Volk hat seine Herrlichkeit gegen einen unnützen Götzen ausgewechselt. Geht doch hin. Und das finde ich so kostbar, dass Gott dem Volk Israel, ich wiederhole, die Chance gibt, reflektiere doch mal. Überleg doch mal wirklich, was machen die anderen Völker um dich herum? Was machen die anderen Völker? Und das ist bis zur heutigen Zeit so. Du als Kind Gottes, was machen die anderen Menschen konsequenterweise in ihrem Leben immer? Sie halten an dem fest, von dem sie überzeugt sind. So traurig das ist. Sie halten an ihren Götzen fest, egal welche Religion du nimmst. Sie halten an dem fest. Ob es Materialismus ist, ob es irgendwelche Ismen sind, ob es Götzen sind, Religionen sind, die meisten von denen halten an denen fest. Aber ihr, sagt er zu Israel, ihr habt nicht an mir festgehalten. Euch ging es jetzt so gut. Ihr habt das verheißene Land empfangen. Ihr habt wirklich Weinberge gehabt. Ihr habt Obst gehabt in großem Maße. Ihr habt Sicherheit gehabt, ihr habt Herden gehabt, ihr habt Frieden gehabt. Aber mich habt ihr verworfen. Jetzt frage ich euch, sagt Gott zu Israel, ist das dann die richtige Art und Weise? Selbst die Heidenvölker halten an ihren Götzen fest und mich habt ihr verworfen? Und dann nimmt sie als Zeugnis dafür, schaut, andere Völker machen es anders als ihr. Aber Gott verachtet und verurteilt Israel immer noch darüber. Sollte ich doch der Himmel davon entsetzen, erschrecken und sehr erbeben, sagt der Herr. Und jetzt kommt Vers 13. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Und da ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber das ist leider, das habt ihr öfter von mir gehört, das ist dieses Manko an den Bibelübersetzungen. Da steht, bei den meisten steht drin, eine zweifache Sünde. Und bei Sünde geht gleich der Gedanke bei vielen ab, bei mir zumindest, dann fange ich doch an, aha, moralisch, Fehlverhalten, nicht richtig. Aber dieses Wort, was im Hebräischen steht, das Ra oder Ra'a, ist nicht das Chet, was meistens im Hebräischen für Sünde verwendet wird, sondern da steht, mein Volk tut zweifaches Böses. Zweifaches Böses. Und da steht, glaube ich, nur in ein, zwei, ich glaube, in Elberfelder steht es drin, und vielleicht andere Übersetzungen noch, aber leider in den meisten, auch modernen Übersetzungen, steht Sünde. Kann man sagen, gut, ist mir doch wurscht, Thomas, ist ja keiner so kleinkariert wie du immer. Aber was Gott damit sagt, hier geht es nicht nur um ein Verhalten, um eine Sünde, ein moralisches Vergehen, sondern hier geht es ganz krass Gott darum, wenn ihr mich verlasst, ist es in Gottes Augen richtig übel. Das ist nicht nur wie ein Ehebruch, Diebstahl, Stehlen, Hintergehen, Lügen, das mal machen, das jenes. Wenn ihr das macht, diesen Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, diesen Gott, der euch neues Leben gegeben hat, diesen Gott, der sich selbst, auch prophetisch, die wussten ja von den Propheten, in Jesus geben wird, diesen einzig wahren Gott verlasst und euch eigene Zisterne macht, ist es in Gottes Augen richtig übel. Kann man das Wort übersetzen, übel oder böse. Und wie gesagt, da spricht immer noch Gottes Gnade und Gottes Güte. Da spricht nicht Gott, der sagt, jetzt mache ich dich richtig fertig, um es dir vorzuhalten, sondern Gott sagt, so ist es in meinen Augen. Das ist nicht nur ein Kavaliersdelikt. Das ist nicht nur irgendetwas, was ich so mal irgendwann mache und Gott wird schon drüber hinwegschauen. Und zwar deshalb verstehen wir das oft nicht, weil wir Gott natürlich nicht richtig umfassend begreifen können, aber je mehr wir in Gott verliebt sind, je mehr wir uns mit Gott einlassen, auf Gott einlassen, mit Gott beschäftigen, mit Gott Zeit verbringen und seine Liebe, Güte, sein Erbarmen und seine Herzlichkeit für uns erleben, umso mehr verstehen wir, warum Gott sagt, das ist übel. Weil wenn wir uns von ihm abwenden, dem einzig wahren Gott, dann darfst du wirklich dein Herz fragen, welchen wirklichen Grund hast du, dich von Gott abzuwenden? Und wie gesagt, ich kenne eure Situation nicht und für die meisten mag es sogar sein, die Predigt geht an dir vorbei, weil du bist so nah an Gott. Thomas, das höre ich es mir an, das ist gut, aber dann freue ich mich auf die nächste Predigt. Das ist nicht mein Thema. Aber mich hat es in deren Sicht angespornt und berührt, weil ich mir sage, wir leben hier in einem Land, in dem wir doch viele Vorzüge haben, viel Freiheit und Gott sei Dank schon lange kein, sage ich mal, militärischen Krieg. Andere Herausforderungen, ja. Aber in einem Land, in dem man sehr leicht sein Christentum leben kann. Und mich hat es angesprochen, ja Gott, aber wie viel bist du mir wert in meinem Alltag, in meinem Leben, in meiner Ehe, Familie, in meinem Beruf, in meinem persönlichen Leben, in allem. Wo bist du, an welcher Stelle? Wenn man so sagen darf, an welcher Stelle. Und deshalb, das Abwenden von Gott, sagt er, ist das erste Böse. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und sie machen sich hier und da ausgehauene Brunnen. Das erste Übel ist das Unterlassen. Sie gehen von der einzig wahren Quelle des Lebens weg. Das andere gegenüber ist, sie bauen sich eigene Zisternen. Wir hören auch hier, es gibt nur eine lebendige Quelle. Mich, die lebendige Quelle, den Ursprung, verlassen sie. Aber es gibt viele, viele, viele Zisternen. Und da bin ich auch dabei. Da macht man sich vielleicht Zisternen mit Ansehen, Bildung, Geld, Haus, Auto, Arbeitsplatz, Ehe, Familie, Dienste, selbst in der Gemeinde Dienste. Du kannst alles verwenden, um zu sagen, das gibt mir was. Das ist eine kleine Wasserquelle für mich. Das erfrischt mich. Das gibt mir neue Freude. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Sinn im Leben. Aber ich kann weg sein von der ersten Quelle. Ich kann sogar 1. Korinther 13, 1 bis 3. Ich kann vieles für Gott tun, aber nicht in Gott. Ohne seine Liebe, ohne von ihm erfüllt sein. Und das hat mich überführt. Ich kann das ein oder andere schon tun und sagen, super, toll, sieht alles wunderbar aus. Leute sind begeistert. Wie auch ich bin begeistert. Es tut mir gut, meiner Seele geht's gut. Aber dann lese ich diesen Vers, die Quelle verlassen. Die einzig wahre Quelle. Und welche Quellen es in deinem Leben sind, das darfst du, das dürfen sie sich selber fragen. Und es ist normal so. Und wisst ihr, das haben wir auch im Vers 5 gelesen. Und auch da wieder Übersetzung ist es halt so eine Sache, da ist auch gut, wenn man ins Hebräische reinschaut, das macht heute, also die das nicht hören, machen die Augen zu und die Ohren zu. Da hilft euch die KI sehr viel. Das könnt ihr das wieder aufmachen. Oder ihr geht Originalliteratur. Da gibt es auch wirklich super Literatur im Internet. Im Vers 5 steht, sie laufen den unnützen Götzen nach und wurden zunichte. Da steht genau dieses Wort, was der Prediger Salomo oft verwendet, dieses Habel oder Hebel, was heißt das Nichtige? Das Nichtige. Und das ist auch mit den Quellen gemeint, dieser Hauch. Das ganze Leben, Prediger, ein Hauch ist nichtig. Und dieses, sagt Jeremia mit Gottes Auftrag, wenn die Menschen dem Nichtigen nachlaufen, dem Hauch, dem Habel, ihren Götzen, die es so nennt, das steht ja nicht Götze, sondern es ist Habel, diesem Nichtigen, diesem Hauch, dann werden sie auch zu Habel. Wer dem Kapitalismus nachläuft und denkt, Geld, und Materialismus, er wird genauso zerrinnen wie alles Geld, nichts wird bleiben. Wer denkt, es ist nur die Schönheit, egal ob materielle Schönheit oder immaterielle, nur die Schönheit in meinem Leben, nur Ansehen, nur Ruhm, was auch immer es in deinem Leben ist, aber es ist nicht von Gott. Es wird vergehen wie Hauch. Das sagt Gott und da warnt er uns. Und zwar deshalb, weil Gott uns liebt, weil er sagt, wenn du dem nachfolgst, wirst du auch bei dem enden. Und wer dem Nichtigen nachfolgt, wird bei dem Nichtigen enden. Wer dem Hauch nachfolgt, wird dem Hauch vergehen. Aber wer bei mir der lebendigen Quelle bleibt, der bekommt Frische. Und das jeden Tag neu, auch nachts sogar. Der bekommt Leben, er bekommt Freude, er bekommt Frieden. Und wisst ihr, die tiefsten Bedürfnisse hat Gott uns ins Herz gelegt. Und da gehört dazu, das ist kein Geheimnis, das wisst ihr aus eurem eigenen Leben. Ich sage nicht, dass ich alle weiß und alle kenne, ich sage es mal paar in Raum gesprochen, aber nahezu jeder Mensch sehnt sich nach Sinn in seinem Leben. Menschen sehnen sich nach Sicherheit in ihrem Leben. Ich bin so ein Mensch. Menschen suchen sich Ruhe in ihrem Leben. Da bin ich auch so ein Mensch. Ich genieße Ruhe. Ich genieße Ruhe, weil ich halt einer bin, ich brauche meine Ruhe dann. Dann denke ich gerne bei ziehenden Wolken und Bäumen über Gott und die Welt nach. Ja klar, das ist auch nicht immer toll für die anderen Menschen, aber ich liebe die Ruhe. Aber wichtiger ist die Ruhe in Gott. Es gibt Menschen, die meisten, denke ich, gehören dazu, sie wollen geliebt werden. Ein Grundbedürfnis, wir wollen geliebt werden. Ansehen, Ruhm ist ein Bedürfnis oft für viele Menschen. Und dann gibt es viele andere Dinge, so Grundbedürfnisse. Und dann bauen wir unsere Zisterne, weil wir denken, gut, an dem Arbeitsplatz kriege ich mein Ansehen und Ruhm und Sicherheit. Und wenn ich dann genug Geld habe, habe ich so ab und zu Zeit für Ruhe in meinem Leben. Oder Beziehungen. Genau der Partner, genau die Anzahl von Kindern, genau der Job, genau noch mehr Gehalt und was weiß ich. Und das Wohnmobil dort und was weiß ich. Und der Urlaub dort und der dritte Urlaub dort. Und die Kleidung so und so. Und den Film muss ich gesehen haben. Und all das gibt mir das, was ich denke, was ich brauche. Aber es ist Hebel. Es ist Hauch. Es vergeht. Und das Interessante ist, wenn die Menschen es haben, denn du hörst manchmal, wie Leute sagen, als wenn ich verheiratet bin, wenn ich kein Single mehr bin, das habe ich auch so Jahre gedacht, dann habe ich das Glück in meinem Leben. Wenn ich den Job habe, dann habe ich den Glück in meinem Leben. Und wenn ich die Gehaltsklasse habe, oder was weiß ich, den Wohnort oder den Urlaubsort, dann habe ich es. Aber wie viele Menschen hörst du, die verheiratet sind und trotzdem sagen, dass sie Herausforderungen haben? Sie reden anders als das, als sie Single waren und dachten, jetzt habe ich die Fülle meines Lebens. Versteht ihr? Das ist, oder beim Arbeitsplatz, jetzt habe ich meinen Titel. Versteht ihr? Und das ist das, was wir oft denken als Mensch, wenn ich das habe, dann habe ich es, dann habe ich alles erreicht. Wenn ich in der Band mitspiele, wenn ich den Dienst habe in der Gemeinde, dann habe ich alles erreicht. Und es ist aber auch gut und Gott sagt auch nicht, dass diese Dinge, Arbeit, Geld, Gesundheit, Sicherheit, Ehe, Familie, Kinder, nicht von Gott sind. Die Frage ist, wo ist mein Fokus? Die Frage ist, wo ist mein Fokus, wo ist meine Quelle? Ist es in diesen Zisternen oder ist es bei all dem in Gott? Ist es in Gott? Und das Interessante ist, dass Gott im ersten Buch Mose, Kapitel 1 und 2, einerseits sagt, Gott schuf Mann und Frau nach seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und es war alles sehr gut. In Kapitel 2 lesen wir, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Jetzt frage ich mich, wenn alles sehr gut war, warum ist es dann so, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist? Und warum ist es dann nicht gut, dass es Singles gibt? Ist es nicht gut, dass es Witwen gibt? Ist es nicht gut, das und jenes in unserem Leben? Wenn wir diesen Vers, Kapitel 2, Vers 13 Jeremia anschauen, dann sehen wir eins, Gott hat uns so geschaffen, dass wir bedürftige Menschen sind. Und wenn wir in die Offenbarung schauen, Kapitel 21 und 22, da lest ihr von Jesus Christus und von Gott, dass es in Ewigkeit keine Sonne und kein Mond, keine Sterne gibt, in deren Sicht, denn Jesus leuchtet. Und Jesus ist der Tempel, Gott ist der Tempel. Aber es wird auch Bäume geben zur Heilung der Nationen, steht da. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich denke, in der Vorbereitung wurde mir klar, Gott hat uns so erschaffen als bedürftige Menschen. Und zwar letztendlich bedürftig nach ihm. Das Einzige, was ich brauche, der Einzige bist du. Der bist du. Selbst in Ewigkeit, wir sind zu Gottes Bild geschaffen, aber was wir nicht sind, definitiv nicht, und da möchte ich gar nicht rumstreiten, was wir sind nicht Gott. Wir sind nicht Gott. Und Gott ist der Einzige, der in sich ruht und keine Bedürfnisse stillen lassen muss. Er ist in sich glücklich. Er ist in sich das Leben. Er ist in sich die Freude. Er ist in sich die Fülle. Er muss nicht abwarten, bis die Sonne aufgeht oder der richtige Partner kommt oder die, was weiß ich, richtige Arbeitsstelle oder das richtige Auto oder der richtige Urlaub oder die Gesundheit oder das und jenes oder der richtige Tag, das und das. Darauf muss er nicht warten. Er ist glücklich in sich. Er ist erfüllt in sich. Wir Menschen nicht. Aber Gottes Wort sagt uns, es gibt eine einzig wahre Quelle und das ist der einzige Gott der Bibel, der Gott Israels, der Gott Jakobs, der Gott Abrahams, Elohim, Adonai, dieser wahre Gott ist die Quelle. Und wenn wir in ihm sind, dann sind all unsere Bedürfnisse erfüllt. Damit sagt Gottes Wort nicht, du hast keine Probleme mehr in deinem Leben. Es sagt nicht, dann gibt es nur noch Gesundheit und keinen Tod. Das sagt Gottes Wort nicht. Ganze Bibel sagt es Gottes Wort nicht. Aber was es sagt, wenn ich dann vielleicht Arbeitslosigkeit erlebe, Einsamkeit, Trauer, Schmerz, Krankheit, wie ihr es vorhin erzählt habt, und andere Nöte, Herausforderungen, Themen, weiß ich dennoch eins, diese Situationen werden mich nicht austrocknen, fertig machen und ruinieren, sondern ich habe meine Quelle in Gott. Und das hat wirklich nichts mit Schönreden zu tun, sondern es ist die Kraft Gottes, die dir, und wie wir es immer wieder lesen und hören, Menschen selbst in Folterkammern, in Gefängnissen, die Gegenwart Gottes ihnen das Leben gibt und sagt, selbst in diesen Schmerzen wusste ich, Gott ist bei mir. Gott ist da. Selbst in dieser Krise, wo du vielleicht verlassen wurdest und verhöhnt wurdest, verspottet wurdest, Gott ist da und das ist kein fauler Trost. Das ist der einzig lebendige Trost, denn Gott ist dir so nah, wie es kein Mensch sein kann. Ein Mensch kann dir die Hand auflegen und kann dich umarmen und kann, das ist auch gut und tröstlich und wunderbare Worte sagen. Aber so nah, wie Gott es tun kann, kann es kein Mensch. Kein Mensch. Da kannst du dich selbst in der Gruppe alleine fühlen, einsam fühlen, in einer Gemeinde alleine fühlen. Aber Gott ist da. Und das will Gott uns offenbaren und zeigen und immer wieder auch neu in seinem Wort deutlich machen. Bei all dem, was das Leben, die Welt bietet und vieles ist auch von Gott geschenkt. Aber dann nimm es als Geschenk Gottes an und halte nicht an diesen Dingen fest und denke, sie sind jetzt die Fülle meines Lebens. Sondern bleib immer bei der einzig wahren Quelle, wo das Wasser sprudelt und sprudelt und sprudelt. Und wisst ihr, ich hatte leider diese Woche oder wir als Familie auch so ein kleines Malheur mit unserem Leitungswasser, Trinkwasser. Und dann hat es so ungut geschmeckt. Und meiner sensiblen Frau ist es schnell aufgefallen, schon vorher als mir jetzt. Und dann habe ich gedacht, stellt euch nicht so an. Habe dann genommen und dachte, boah ey, also echt, da stimmt wirklich was nicht mit dem Wasser. Und dann dachte ich mir, es war zwar fließendes Wasser, aber es war nicht okay. Und dann dachte ich mir, ja, da kannst du Zisternen haben, da kannst du deine eigenen Quellen haben. Aber wenn du nicht an dem frischen, lebendigen Wasser bist, was ständig fließt und fließt und fließt und nicht vom Menschlichen abhängig ist, dann weißt du den Unterschied zu schätzen. Das lebendige Wasser, in dem du hingehst und vielleicht sogar baden kannst, dich beschenken lassen kannst, übergießen lassen kannst und weißt, das ist nur reines, gutes, lebendiges Wasser, was dich völlig erfrischt. Und all die anderen Zisternen werden, so war es in Israel auch, was sollten sie machen? Sie haben Regenwasser genommen, haben das gesammelt, die Zisternen waren rissig, brüchig, da waren irgendwann Algen drin, Pilze drin, Bakterien drin, es war irgendwann modrig, das war nur eine gewisse Zeit immer, oder es war dann ausgetrocknet. Das war immer nur vorübergehend. Das war aber nicht die Quelle. Und Jesus selber sagt, ich glaube Johannes 8 sagt Jesus, kommt her alle zu mir, die ihr durstig seid, kommt zu mir. Jesaja 55, 1 und 2, Gottes Wort spricht, alle, die ihr kein Geld habt, die ihr nichts habt, kommt zu mir, die ihr durstig seid. Und das Interessante ist, ich habe es euch gesagt, Gott hat uns als Mensch so erschaffen, dass wir alle durstig sind. Alle. Denke nicht, dass irgendeiner neben dir nicht durstig ist. Wir alle sind durstige, bedürftige Menschen. Wir brauchen Gott. Und das ist nicht jetzt negativ oder abwertend oder schlimm, sondern Gott hat uns so geschaffen. Und da Gott alles gut gemacht hat, hat er ja auch keinen Fehler darin begangen. Gott wollte, dass wir abhängig sind von ihm. Gott wollte, dass wir uns ganz und gar nach ihm ausstrecken. Gott wollte und will nach wie vor, dass wir ganz und gar von ihm erfüllt sind und an ihm hängen. So sehr hat Gott uns lieb. Und das böse Herz sagt dann, ich brauche aber diesen Gott nicht. Ich will diesen Gott nicht. Ich will nicht abhängig sein von Gott und ich will nicht bei ihm sein. Das kann das Herz nur deshalb sagen, weil es diesen wahren Gott nicht erkannt hat. Denn wenn wir diesen wahren Gott erkennen, mehr und mehr, und das wünsche ich uns allen, mehr und mehr erkennen, dann wollen wir gar nicht anders, als bei diesem Gott zu sein. Und das hört sich für viele jetzt vielleicht abstrakt an, nur für den einen oder anderen möchte ich sagen, da gehört dazu, nicht konsequent sage ich jetzt, lies jeden Tag so und so viele Stunden die Bibel, bete so und so lang. Und wie auch immer, mach das und das, versäum ja kein Hauskreis und kein Gottesdienst und mach Gebetsabend. Und wenn du das alles machst, dann bist du an der Quelle. So verstehe ich Gott und Gottes Wort nicht. Was ich aber verstehe, ist natürlich Zeit mit Gott verbringen in der Stille. Aber vor allem auch dein Herz offen und ehrlich ausschütten und auf ihn hören, von ihm empfangen. Ich bin manchmal phasenweise, muss ich auch schon sagen, einer, der zu sehr Gott zutextet, wobei ich schon mehr, es lerne auch mehr und mehr auf ihn zu hören. Text war jetzt negativ ausgedrückt, aber ich hoffe es auch. Aber es war so, da bin ich mehr der Sprechende als der Hörende. Aber ich genieße auch auf Gott zu hören. Zu hören durch sein Wort, wenn er zu mir spricht. Oder mein Herz, wenn er reinspricht. Und das ist das, an der Quelle zu bleiben. Und das wünsche ich. Und es kann manchmal intensiver sogar sein, in deinen vier Wänden zugeschlossen, als vielleicht ein Gottesdienst. Wo Gott es tut, wie er es tut, sei offen. Und sei bereit, wo Gott es tut, aber sei bereit und das jeden Tag neu, jeden Tag neu und denk nicht, einmal die Woche reicht. Und da, wie gesagt, wir neigen gleich dazu und denken, das ist ja Gesetzlichkeit, aber ich würde es mal so sagen, es ist eine Gesetzmäßigkeit. Denn den Apfel, den ich loslasse, der wird jeden Tag runterfallen mit der Schwerkraft. Da gibt es nicht gewisse Tage, wo er nicht runterfällt, wenn ich ihn loslasse. Der wird jeden Tag runterfallen und der Durst in deinem Körper wird immer wieder kommen, wenn du nicht trinkst. Und so ist eine Gesetzmäßigkeit. Wenn wir ganz nah dranbleiben wollen als Mensch, als bedürftige Menschen, ist es gut, jeden Tag dran zu bleiben. Und ich möchte uns da zum Schluss vorlesen aus dem Salomo, dem weisesten Menschen, der jemals wohl gelebt hat, laut Bibel. Und er sagt dem Prediger, als er sich auch die Fragen stellte, so, wie geht es eigentlich mit dem Leben ab? Was ist der Sinn? Kapitel 2. Da beschloss ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu laben. Naja, das ist eine Möglichkeit. Und es gibt auch nichts gegen guten Wein zu sagen. Doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete. Also mit Weisheit zu trinken, hat er auch recht. Und zu ergreifen, was Torheit ist, bis ich lernte, was für die Menschen gut zu tun wäre, solange sie unter dem Himmel leben. Ich tat große Dinge. Ich baute Häuser, pflanzte Weinberge. Ich machte mir Gärten und Parks, pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, um daraus den Wald der grünen Bäume zu bewässern. Ich hatte Knechte, Mägde und im Haus geborenes Gesinde. Ich hatte einen größeren Besitz an Kindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber, Gold und von den Königen und Ländern einen Schatz. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Männer, Frauen und Nebenfrauen, allerlei Seiten spielt. Wir sehen, er hat alles gehabt, den ganzen Luxus. Wir haben ihn vielleicht nicht in dem Ausmaß wie er damals, aber denken die gleichen Schwerpunkte. Beziehung, Ehe, Familie, Garten, Teich. Wir haben auch keine Knechte mehr, dafür haben wir das Internet, das macht uns dann schon alles, wenn wir es richtig bedienen. Ja, all die Dinge hat Salomo auch gehabt. Wir wurden mächtiger als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Meine Weisheit blieb mir auch erhalten. Und von allem, was meine Augen sich wünschten, versagte ich ihnen nichts und verwehrte meinem Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von aller meiner Mühe, und das hielt ich für mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich aber all meine Werke ansah, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles vergeblich und ein Haschen, ein Hebel nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Und deshalb, es gibt zwei Quellen. Nein, Entschuldigung, es gibt eine wahre Quelle und es gibt viele Quellen. Und der weiseste Mann der Weltgeschichte, der König Salomo, hat genau das erlebt und er hat sicher die Potenziale gehabt. Er hat das Geld gehabt, er hat die Leute gehabt, er hat alles gehabt. Aber am Schluss sagte er auch, es war Haschen nach Wind. Aber die wahre Quelle Gott. Und was mir auf dem Herzen liegt, dass wir in den Herausforderungen, ich denke, die werden auch größer werden, weil die Angebote werden immer größer, die Ablenkungen werden größer. Und wie auch immer, was auch in deinem Leben dich beschäftigt und bewegt, dass wir immer wieder an dieser einen Quelle tanken und tanken und tanken und bleiben. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und Jesus hat uns eingeladen, auch wenn wir kein Geld haben, nichts zu bezahlen haben, all die, die durstig sind und bedürftig, dürfen zu ihm kommen. Die Voraussetzung ist nur eins, du kommst. Du musst nichts bringen, du kommst. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort zu unseren Herzen spricht. Ich danke dir dafür, dass du es bist, die lebendige Quelle. Herr, das ist nicht nur so dahergesagt, sondern du hast uns so geschaffen und dein Wort ist die Wahrheit. Du bist das lebendige Wasser, das frische Wasser. Herr, all die Dinge, die auch gut sein können für gewisse Zeit und gewisse Umstände und auch oftmals auch ein Segen von dir sind, sie werden aber niemals das ersetzen können, wer du bist, der wahre Gott, der lebendige Gott. Und darum bitte ich dich jetzt, Herr, dass du mich und uns alle immer wieder daran erinnerst und ziehst, dass wir erfüllt und begeistert sind von dir, dass du uns wichtiger bist als alles andere, dass wir in dir auftanken, in dir genießen, in dir Frieden und Ruhe finden und Vergebung und Gnade und Leben, das wahre Leben. Amen.